Herzlich willkommen zur Folge Nummer 41 von In the Zone Podcast. Und ein altbekannter Gast mir gegenüber oder altbekannter Host mir gegenüber, Fabian. Schön, dass du wieder da bist. Wie geht's dir?
Ja, ich hatte ja eine kleine Pause gemacht, beziehungsweise ich war eine Runde nicht dabei. Mir geht's sehr gut. Ist viel passiert in den letzten Wochen. Und das ist auch der Grund, warum ich einmal aussetzen musste. Ich war nämlich im Gebirge auf einer Gebirgsreise, für die, die
Urlaub
es.
macht. Urlaub oder Arbeit?
Ja, also Gebirgsreise hört sich sehr niedlich an. Das war aber das Gegenteil. Ich weiß gar nicht, ob ich das in der Folge hier schon mal erzählt habe. Bin seit Anfang des Jahres Reserveoffizier bei der Bundeswehr an der Führungsakademie in Hamburg. Ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, weil letztlich die ihren Ursprung im Sport hatte. Ich bin über ein Forschungsprojekt, was ich damals aus 9sub9 abgeleitet habe, wo es so ein bisschen um das Thema soziale Identität ging, bin ich in Kontakt mit der Bundeswehr gekommen, weil ich ja, mich mit einigen Generälen dort ausgetauscht hatte. Und über diese Gespräche bin ich Dozent geworden an der Führungsakademie in Hamburg und habe mich dann Mitte letzten Jahres auf einen ausgeschriebenen Dienstposten beworben und bin jetzt Reserveoffizier. Das heißt, ich kann einen bestimmten Teil meiner Zeit im Jahr an der Führungsakademie arbeiten und dort das tun, was ich eben auch hier mache im House of Leadership. Also wenn es um das Thema, ja, bei der Bundeswehr heißt es Werte- und leistungsbezogene Persönlichkeitsentwicklung. Und da hatte ich jetzt meinen ersten Einsatz im Gebirge.
Als Flachländer, als Hamburger, weil du gesagt hast, an der Führungsakademie in Hamburg und da geht es wandern im Gebirge.
Ja,
Trifft sie
und
gut?
ich bin an der Führungsakademie eingesetzt in den Hochwertlehrgängen, so heißt das. Also die Führungsakademie ist eine Kommandobehörde, das heißt, die untersteht direkt dem Bundesverteidigungsministerium und an der Führungsakademie finden all die Hochwertlehrgänge statt. Also alle Leute beispielsweise, die Stabsoffiziere werden wollen, also die vielleicht nicht so in den ganzen Dienstgraden sich auskennen, also alles das, was Major und darüber ist, also Major, Oberstleutnant und Oberst, sind Stabsoffiziere. Wer das irgendwann mal werden will, der muss so ein Basislehrgang Stabsoffiziere machen. Da bin ich Dozent auch zum Thema Führung, Selbstmanagement, Selbstregulation. Und dann gibt es noch den hochwertigsten Lehrgang der Führungsakademie, das ist der LGN, das ist der Generalstabslehrgang. LGN steht für Lehrgang Generale, Admirale, National. Und der geht, und am Anfang habe ich gedacht, also ich habe das falsch gehört, der geht 2 Jahre. Und dann meinte ich so, okay, geht 2 Jahre. Und wie oft sind die dann hier? Ja, 2 Jahre. Also der geht 2 Jahre Vollzeit, dieser Lehrgang. Und der richtet sich eben an jene Stabsoffiziere, also Leute, die schon mindestens mal Major sind, die das Potenzial haben, General zu werden. Und um General werden zu können, also nicht, du wirst es nicht automatisch, aber du musst halt diesen Lehrgang gemacht haben. Und der geht eben 2 Jahre und ist Vollzeit in Hamburg, egal wo du vorher verwendet oder stationiert warst, bist du jetzt 2 Jahre in Hamburg. Und quasi in der Mitte, nach einem Jahr, findet diese Gebirgsreise statt. Und da geht der gesamte Lehrgang ins Gebirge. Und wir waren jetzt bei den Gebirgsjägern in Bad Reichenhall und verbringt dort eine Woche lang mit Marschieren und Stationsausbildung nennt sich das. Also wir haben dort unterschiedliche Stationen erlebt, wo wir ja dann ausgebildet wurden. Also wie klettert man, wie seilt man sich ab, wie seilt man sich auf. Wir haben Mulis kennengelernt. Also Mulis sind Kreuzungen aus Maultier und Esel, aus Pferd und Esel, und da arbeiten die Gebirgsjäger mit. Ja, und das war eine, und wir sind halt extrem viel marschiert. Also, und wie der Name schon vermuten lässt, Gebirge, also nicht gerade, sondern auf und ab. Das war schon eine heiße Nummer. Ja.
Warst du als Ausbilder dann dabei oder als Teilnehmer, sage ich jetzt mal?
Also ich war als beobachtender Ausbilder dabei und der Lehrgang wendet sich ja an zukünftige Generäle, die natürlich viel Input fachlicher Art bekommen, also was das Thema Kriegsführung, Recht, Außenpolitik, also alles das, was du eben als Grundverständnis haben musst, um später General zu werden. Aber es geht eben auch um das Thema Führungskräfteentwicklung. Also die Führungskraft an sich soll auch entwickelt werden. Und Teil dieser Reise ist es, dass diese Menschen ja Aufgaben vorher bekommen haben zum Thema Selbstführung, die wir dann gemeinsam bewegt haben.
Spannend.
Also wir haben dann immer in den Märschen, so das denn ging, Gespräche geführt und ja, einfach Dinge reflektiert, die die Soldaten vorher schon in der Ausbildung mit auf den Weg bekommen haben.
Das
Also
nenne
war
ich
ich
nie.
sozusagen, ich war sozusagen so eine Mischung. Also ich habe alles mitgemacht. Das war auch wichtig. Und das war auch, glaube ich, die Ansage, als es hieß, wir brauchen Leute von der Führungsakademie, die Gebirgsreise begleiten, aber die müssen eben auch so fit sein, dass sie die Reise durchhalten. Nur für mich war das auch nach 30 Jahren. Also ich habe heute vor 30 Jahren meine Grundausbildung bei der Bundeswehr gemacht. Und nach 30 Jahren habe ich natürlich jetzt, ich will nicht sagen, vieles verlernt, aber das war jetzt auch nicht kein militärischer Drill, aber es war schon eben unter militärischen Rahmenbedingungen, also teilweise 4:30 Uhr aufstehen, 5 Uhr aufstehen, 5:30 Uhr Abmarsch. Du hattest dann vorgegebene Essenszeiten auf den Hütten, wenig Platz, schlafen im Schlafsack auf mehr Bettzimmer oder diese Matratzenlager. Also es war schon sportlich.
Und dann haben sie gefragt, wer ist fit? Und dann hat sie der Fabian gesagt, hier, ich bin seit 1.5. habe ich nichts mehr gemacht, weil ich verletzt bin. Ich mache da mit.
Ja,
Aber
das.
wie war das für dich dann? Also jetzt wirklich, weil du jetzt mit Sicherheit nicht voll im Saft stehst. Klar, die Grundfitness, die hast du, die ist
Ja,
wahrscheinlich echt sau gut, aber wie war das dann?
also das ist ein guter Punkt. Also ich habe ja mir am ersten Mal das Schlüsselbein gebrochen und hatte dann auch gleich gesagt nach dem Unfall so, hey, mit der Gebirgsreise, das kann ich noch nicht genau sagen. Und ich hatte ja jetzt auch unterschiedliche Untersuchungen noch mit dem Röntgen, wie das aussieht, und die Knochen stehen gut zueinander und da ist auch kein Knochenspalt mehr erkennbar. Und das war für mich so der Grund, okay. Also für mich war einfach wichtig, du musst jeden Tag einen Marschrucksack tragen mit 8 Kilo. Und ich habe noch eine Wasserblase hinten drin gehabt mit Flüssigkeit. Und ich wusste nicht, kann ich diesen Rucksack überhaupt tragen? So. Also ich hatte Respekt davor, aber ich bin super mitgekommen. Und ich glaube, dass man am Ende dann, hatte neulich auch ein Athlet zu mir gesagt, Noah Diemann, meinte, am Ende verliert man gar nicht so viel in so einer Verletzungszeit, wie man immer denkt. So. Und so war das auch. Ich bin also, da muss ich sagen, war ich selbst erstaunt. Also ich hatte 0, gar keinen Muskelkater. Ich hatte ein bisschen Probleme mit dem Rücken, weil das Lasttragen schon nicht so einfach war. Aber da muss ich mal sagen, ein Lob auf die Bundeswehr. Die haben ja in den letzten Jahren, glaube ich, immer noch vieles falsch gemacht und machen auch immer noch vieles falsch. Aber es gibt jetzt also früher war es so, dass dem Vernehmen nach ist es wohl so gewesen, dass jede Teilstreitkraft oder auch teilweise jede Waffengattung irgendwie einen eigenen Rucksack hatte. Weil die einen haben gesagt, nee, unser Rucksack muss so aussehen und der muss 10 cm breiter und 5 cm kürzer sein. Und irgendwann hat die Bundeswehr gesagt, Leute, das geht so nicht, weil das kostet unfassbar viel Geld. Es gibt jetzt ab sofort einen Rucksack und der ist für alle. Punkt, Ende. Und
Ja, der ist echt gut mittlerweile, oder?
da greift die Bundeswehr auf ein schwedisches Produkt zurück. Das verwenden die Schweden auch. Und ich habe mal geguckt, der kostet 800 € wenn du ihn zivil kaufst. Und der besteht aus einem Hauptrucksack und einem aufsetzbaren Rucksack. Und den habe ich nur dann mitgehabt, also tagsüber. Und der hat so einen krassen Bauchgurt. Also krass im Sinne von, wenn du den Bauchgurt dann umschnallst, dann entlastet das den Rücken zu 60 bis 70%. Das heißt, du hast
Krass.
den Rucksack auf, spießt den Bauchgurt und denkst so, oh, krass, du merkst, also die Last liegt fast vollständig auf der Hüfte. Echt, uff,
Voll
super
gut.
faszinierend.
Ja. Ach, spannend. Du hast mir dann ein Bild geschickt, als ihr in der Abreise wart. Das war für mich total befremdlich, jetzt nicht negativ gemeint, einfach nur jetzt, unbekannt, einfach das Bild, dass ich dich in Montur der Bundeswehr sehe. Das ist echt, wie fühlt sich das dann für dich ja an? Weil es ja jetzt auch keine Alltagskleidung, du warst jetzt auch lange raus aus der Bundeswehr.
Ja, es ist schon für mich auch komisch. Also wir haben verlegt von Hamburg aus es hieß, dass wir irgendwie mit einer Militärmaschine verlegen. Das hat aus welchen Gründen auch immer dann nicht geklappt. Wir sind dann hin mit der Flugbereitschaft der Bundeswehr geflogen, was eigentlich mega komfortabel war. Die war auch nicht also nicht voll besetzt, die Maschine. Das heißt, ich hatte so eine Zweier-Sitzreihe für mich und du hast Getränke bekommen und so. Zurück sind wir dann mit einer Militärmaschine geflogen, mit einer F400M, also Airbus 400M. Das war schon krass, auch für mich jetzt so in Uniform zu sein. Und du hast dann ja auch, also alles, was du an Gepäck dabei hast, ist ja militärisch. Also ob das jetzt Unterhemden oder Hosen oder Regenschutz oder so ist. Und für mich war das also jetzt nicht unbekannt, ich kenne das ja schon, aber sicherlich wieder ungewohnt. Was ich allerdings interessant finde, dass ich, und das ist vielleicht auch ein ganz spannendes Thema so für heute, dass sich, ähnlich wie das ja in der Triathlon-Welt wahrscheinlich auch ist, sich sehr schnell so eine, ich will nicht sagen, so eine Homogenisierung einsetzt, sondern, also was ich meine ist, du fühlst dich halt sehr schnell den Leuten verbunden, weil alle sehen irgendwie gleich aus, alle haben die gleiche Ausrüstung, hier und da gibt es mal kleine Unterschiede, aber du fühlst dich sehr schnell als Teil, als gleichwertiger Teil einer Gemeinschaft, und das habe ich als sehr angenehm empfunden.
Spannend, ja. Hast du bezüglich der Gemeinschaft, dem Gruppengefüge dann nochmal irgendwie was gemerkt, dass du sagst, okay, du performst einfach, jeder performt nochmal anders. Also hat das da dann auch wirklich positive Auswirkungen? Also ich spreche jetzt bloß mal für den Sport einfach, weil ich es gerade selber viel merke. Ich trainiere jetzt immer dienstags, biete ich ja einen Track Tuesday an für unsere Athleten und auch vom Verein. Und da kommt ja da jeden Dienstag das gleiche Feedback. So, wow, alleine wäre ich das nicht gelaufen. Alleine hätte ich es nicht durchzogen. Alleine wäre ich nicht so schnell gewesen. Und am Ende sagt, der Körper kann es ja anscheinend. Also es scheitert oft dann bloß am Körper, am Kopf, dass ich sage, ich laufe das jetzt ein bisschen langsamer, weil jetzt bin ich alleine und habe vielleicht keinen Track da, wo ich es geil irgendwie pacen kann. Ist es dann in dem Spektrum auch so oder in dem Sektor dann auch so, dass du sagst, ja, da geht jeder doch nochmal irgendwie einen Schritt weiter und performt nochmal besser?
Ja, also jetzt, wo du das sagst, ich würde gerne, vielleicht können wir das mal schon einloggen, weil ich habe es mir schon aufgeschrieben parallel, nächste Woche, nächsten Durchgang etwas machen zum Thema soziale Identität, Gruppen im Training. Also wir haben, glaube ich, ganz am Anfang mal was dazu gemacht, aber ich würde das gerne vielleicht auch nochmal abgeleitet aus 9 Sub 9 nochmal deutlich tiefer aufbohren. Ich merke, dass soziale Gemeinschaften einfach eine unheimliche Kraft bieten, weil auch dort. Es ging jetzt ja nicht um eine Rangfolge im Sinne von wer als erster oben auf dem Berg oder so. Insofern, das wäre wahrscheinlich nochmal was anderes gewesen. Ich habe schon gemerkt, zwei Sachen. Zum einen, dass du mehr imstande bist zu leisten, dadurch, dass du Teil der Gruppe bist. Also da gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen zu, dass es einfach sinnvoller ist, einen Laufpartner zu haben, als keinen zu haben, weil du im Zweifel eben überhaupt trainierst oder mehr beziehungsweise besser trainierst, als wenn du es alleine machst. Also das ist das eine. Und das andere, dass natürlich ein sehr starkes Wir-Gefühl entsteht. Also Leute kümmern sich umeinander. Kann ich dir noch was, ne? Ich habe keine Ahnung, ich hatte keine Magnesiumtabletten dabei. Kam irgendjemand rum und meinte, hey, willst du eine haben? Ich habe noch genug dabei. Ich hatte am dritten Tag, weil ja, ich weiß es nicht. Ich habe mich, glaube ich, echt verschätzt. Ich hatte nicht genug Wasser mit. Ich hatte 2,5 Liter mit und habe gemerkt, ich laufe aus. Also ich habe nicht mehr genug und dann hat mir jemand halt 1/2 Liter gegeben. Und das ist dann wirklich so harte Währung. Was ist harte Währung? Energieriegel, Magnesiumtabletten, Wasser. So. Und da entsteht ein schönes Wir-Gefühl und man selber hat, also ich selber habe auch dann natürlich aus mir selbst heraus das Gefühl gehabt, so hey, was kann ich jetzt für den anderen tun? Okay, dem geht es gerade nicht so gut, der kommt nicht so gut mit, dann wartest du halt auf den oder sprichst mit ihm.
Ja, wir sind am Sonntag, also ein paar Tagen sind wir Aber-Rundfahrt gefahren, also hier in Regensburg, im Zentrum von Bayern, würde ich mal fast sagen, gibt es immer Ende Juli gibt's die Aber-Rundfahrt. Und also Aber ist ein Berg im Bayerischen Wald, ich glaube sogar der höchste, an der tschechischen Grenze. Und da fährst du von Regensburg weg und die große Runde sind 250, 245 Kilometer und circa 4.300 Höhenmeter. Und wir sind die mittlere Runde gefahren mit 170 Kilometer. Und du kürzt quasi im Endeffekt ein bisschen ab auf der 170er Runde, kommst aber, du fährst los mit auf der gleichen Strecke wie die 250er und fährst wieder dann zurück mit die 250 Kilometer Leute. Das heißt, am Ende bist du dann auf einer Strecke wieder unterwegs und wir sehen dann so in einem kleinen Gegenanstieg, sehen wir, wie einer sein Rad schiebt. Und dann fahren wir halt auf den irgendwann auf, überholen den halt und er schiebt gerade so über die Kuppe drüber. Und das, wenn da halt mit dem Rennrad passiert, du schiebst so, also wirklich, da muss schon technischer Defekt oder wie auch immer. Aber bei ihm war es einfach so, er sagt, er kann nicht mehr, er hat Krämpfe, es geht nicht mehr, er bringt nichts mehr rein, weil irgendwie Magen-Darm auch noch hatte und keine Ahnung. Und sag, ja, was brauchst du denn? Ja, aber Salz bräuchte ich, sagt er also. Sag, ja, haben wir dabei, Salztabletten von Squeezy. Und dann sagt er, wer zur Hölle hat Salztabletten dabei? Sag, übelst der Gamechanger. Habe ich jemand vier und dann fahren dann rein, in die Hand drückt. Er sagt, ja, nimm ich jetzt mal eine. Sag, die nimm alle vier auf einmal. Es sind bloß 800 Milligramm Natrium. Kannst du alle vier nehmen. Hat ich genommen und dann sage ich, dauert halt jetzt 2 Minuten und dann gehen die Beine schon wieder auf, keine Panik. Und dann sagt er, oh, voll der Game Changer, ist richtig geil, das funktioniert ja wirklich. Und das war dann also der Part, so, ja, man hilft sich ja gegenseitig, wenn irgendjemand was braucht, ja, dann schiebt es ihm halt zu. Und er war, glaube ich, da echt sehr, sehr dankbar, weil es wäre noch ein langer, weiter Weg gewesen. Es waren schon nur irgendwie, ja, mit Sicherheit nur 50, 60 Kilometer heim. Und
Also ich erinnere das noch an, ich hatte ja gesagt, also ne, 96, also vor 30 Jahren, habe ich meine Grundausbildung bei der Bundeswehr gemacht. Und es war ein ähnlich krasser Sommer wie der hier. Also das war einfach so unfassbar heiß. Und ich warte mal, ich habe 3 Monate Grundausbildung gemacht, AGA, also allgemeine Grundausbildung, und dann machst du noch SGA, also spezielle Grundausbildung. Und das war schon, also das hat mich schon damals an meine Grenzen gebracht, weswegen ich sicherlich auch seitdem ich Triathlon mache, also es gibt ja einige, die vor lauter ich überhaupt nicht mehr an andere denken so, und für mich ist es irgendwie ein leichtes zu erkennen, okay, der kann einfach nicht so schnell, und im Lehrgang waren eben auch Leute, die natürlich jetzt nicht so fit sind, also die jetzt nicht irgendwie Triathlon machen oder so, sondern normal sportlich, und vielleicht auch einige, die eben nicht sportlich waren. Und was du dann schon merkst, ein ganz interessantes Phänomen. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal untergekommen ist. Also mir, ich kenne das wirklich gut, dass du irgendwann an so eine Frust, dass du irgendwann über so eine Frustrationsschwelle rüberkommst, aus der du dann auch nicht mehr rauskommst. Also wenn du weißt, so, also du bist dann einfach nur noch am Fluchen. Wie lange geht denn das noch? Die Scheiße, ich habe keine Lust mehr und so. Und da bringt dann auch eine Pause nichts, weil du kannst eigentlich nicht mehr und weißt, wir müssen jetzt aber noch 400 Höhenmeter machen, und dann müssen wir den ganzen Quatsch auch wieder runter. Und da merkst du schon, wenn Menschen in so eine Frustschleife oder Frustspirale kommen. Weißt du, was ich meine?
Kenne ich zu gut. Also ich denke, das fängt dann oftmals auch schon mit dem Energiehaushalt an. Also wenn ich einfach schlecht versorgt bin, ich merke das ja im Alltag, wenn jetzt zu wenig ist, dann merke ich, dass mein Frustrationslevel wesentlich höher ist oder die Schwelle, wo ich quasi überreagiere oder frustriert bin oder genervt oder ja, negative Emotionen spüre, die ist dann relativ niedrig, die Schwelle. Also das merke ich schon. Das ist ja beim Radfahren oder im Sport oder jetzt beim Wandern ja auch so. Sobald ich dann da irgendwo mal an oder über meine Grenze komme, dann ist die Schwelle auch relativ schnell erreicht und ja,
Und
ist dann im Endeffekt, ja.
was machst du dann? Also wie gehst du dann, also kennst du diese Grenze und kannst du die ansteuern, bewusst, oder kommt die irgendwann? Wie ist das?
Na, ich gehe da, also da kommst du ja automatisch drüber. Ich glaube, du kannst dir jetzt nicht per se anschauen, da sagst du, ja, jetzt bin ich irgendwie genervt und frustriert und jetzt fluche ich rum. Ich versuche mich da eher runter zu regulieren und mich aufs Wesentliche wieder zu besinnen. Also ich bin schon der Meinung, so jammern hilft halt jetzt nichts. Also
Ja.
das ist was, wo ich zum Beispiel relativ wenig damit anfangen kann, wenn andere Leute ständig jammern, sagen, ja, ändert was, also dann mach halt. Und auch im Sport, wenn einer da jammert, sagt, ja, dafür haben wir jetzt trainiert, jetzt auf geht's, komm, beiße durch, uns geht's allen gerade scheiße. Das ist zum Beispiel auch so der Track Tuesday, wenn wir dann zu dritter, zu vierter laufen und ich sehe dann so im Schatten, also im Schatten neben mir von uns drei, vier, dass einer irgendwie abreißen lässt und sagt, jetzt auf geht's, komm, zieh dich hin, uns geht's gerade alle scheiße. Wir sind gerade alle im gleichen Boot, jeder saffert gerade. Und da versuche ich halt dann schon dann zum Schauen, das dann irgendwie ins Positive umzumünzen. Und jetzt nicht irgendwo in so die, genau in die Spirale zu fallen, dass ich ein bisschen in das Selbstmitleid komme, dass ich jetzt
Ja.
da frustriert bin, dass ich jetzt das Jammern anfange, Schimpfen anfange, weil ich genau weiß, es bringt nichts. Und
Ja.
anders, meine Freundin zum Beispiel, Julie, die sagt mir jedes Mal wieder, sie hat eine Studie gelesen oder kennt eine Studie, in der geht es darum, Jammern oder Schimpfen setzt nochmal zusätzliche Energie frei oder irgendwie so. Also ja, dann schimpf von mir aus, wenn es besser ist, aber.
Also, was ich schon festgestellt habe, und das sind ja alles Dinge, die ich erzählen kann, was ich schon festgestellt habe, dass du ja unterschiedliche Strategien hattest, was so den Umgang mit bevorstehendem Stress angeht. Also bei uns war es beispielsweise so, wir waren auf dem Schrecksattel, das ist ein Hochgebirgsübungsplatz der Gebirgsjäger, den du entweder mit der Seilbahn erreichst, und das ist auch keine zivile, sondern eine bundeswehreigene Seilbahn, oder ich glaube, die wird von der Bundeswehr betrieben oder einem Subunternehmer. Oder du kannst da hochwandern. Also da stehen auch überall Schilder hier, Achtung, es kann militärische Übungen geben, aber da sind trotzdem irgendwie ständig irgendwelche Zivilisten rumgelaufen. So, und dann war es so, dass für Freitag war der Runtermarsch sozusagen, der Abstieg geplant. Dann eben auch die Verlegung in die Kaserne und der Rückflug nach Hamburg. So, jetzt war es aber so, dass Freitag eine Kaltfront reinziehen sollte mit Gewitter, und die Bahn fährt bei Gewitter nicht. Deshalb haben sie gesagt, wir müssen das ganze Gepäck schon am Donnerstag, also das ganze Gepäck, wir haben dann so Kampftragetaschen, wo dann sozusagen auf deiner Hütte hast du dann deine eigene Tasche, wo dann dein ganzes anderes Zeug drin ist, plus den Rucksack, den du dabei hast. Dann hieß es, das ganze Gepäck muss schon Donnerstag runtergebracht werden, wegen der einziehenden Kaltfront. Das wiederum hieß, dass du am Donnerstagmorgen um 7 Uhr dein Gepäck abgeben musstest und hattest dann für die nächsten 36 Stunden halt nur noch das, was du bei dir hattest. So. Plus, der Rückmarsch wurde auf 5:30 Uhr vorverlegt. Das heißt, wir mussten dann um 4 Uhr aufstehen und sind dann um 5:30 Uhr ins Tal abmarschiert, um diesem Gewitter halt aus dem Weg zu gehen. Und du hast schon gemerkt, dass es ist ähnlich wie beim Ironman oder bei einer Langdistanz oder auch wahrscheinlich bei einer Olympischen, aber ich denke mal, je länger die Distanzen werden, du siehst halt, wie unterschiedliche Menschen unterschiedliche Strategien haben, mit dem, was sie jetzt gerade vor sich haben, umzugehen. Der eine wird leise, der andere wird laut. Es gibt Leute, die unterhalten sich, rauchen eine, trinken noch was. Es gibt Leute, die sitzen irgendwo in der Ecke, ganz in sich gekehrt, gucken auf den Boden, weil sie wissen so, hey, das könnte jetzt eine anstrengende Nummer werden. Weißt du, was ich meine?
Ja, also ich finde, du merkst ja, wenn du jetzt in der Gruppe Rad fährst und auf einmal wird es leise, dann weißt du jetzt haargenau, klar, ist irgendwie so das Atmen dann nicht mehr so leicht, aber es ist dann eher schon so, dass, oh, boah, jetzt wird es anstrengend und jetzt habe ich keinen Bock mehr oder wie auch immer. Also ich glaube, das leise werden ist auch ganz, ganz oft so in der Gruppe.
Ja, und bei uns ist das immer so, es gibt eine Gurtrast, nennt man das. Also bei Mulis gibt es eine Gurtrast, weil wenn Mulis, also die Kreuzung aus Esel und Pferd, wenn die werden bei den Gebirgsjägern benutzt, um schwere Lasten in unwegsamem Gelände von A nach B zu bringen. Und das eben da, wo keine Autos mehr fahren können und wo du einfach keine anderen Hilfsmittel nutzen kannst. Und so ein Muli kann bis zu 100 Kilo Gepäck tragen. Das kann Verpflegung, das kann Munition, das kann aber auch ein Verwundeter sein. Und der Muli schafft pro Tag easy 1500 Höhenmeter. Das ist halt schon mal viel. So.
Ja.
Und der geht, ich habe dann mit den Soldaten auch gesprochen. Ich sage so, ist das jetzt hier das Tempo, was sie dann mit dem Muli gehen? Nee, nee, sagt sie, das ist schon deutlich schneller. Also die gehen schon strammen Schrittes, die Mulis bergauf und bergab. Und wenn die diesen Sattel aufgeschnallt bekommen, dann bläht sich der Bauch erstmal so ein bisschen auf. Und sozusagen als Reaktion darauf, und du musst dann immer eine Gurtrast machen, nach kurzer Zeit entspannt sich das Muli und dann wird der Gurt nochmal so nachgezogen. Und das Gleiche ist eben auch bei längeren Märschen, dass wir immer nach einer Viertelstunde eine Gurtrast gemacht haben, so nach dem Motto, sitzt mein Rucksack noch richtig und habe ich alles richtig verstaut? Und du hast eben bei vielen Leuten gesehen, dass die sehr konzentriert waren. Habe ich alles dabei? Also habe ich meine Stöcke, viele haben so Stöcke, die sie im Gebirge nutzen. Habe ich genug zu trinken? Wo sind meine Gels? Wo sind meine Riegel? Kannst dir dann je nachdem, ob es so eine Marscherleichterung gibt, hast du noch eine Jacke an oder nicht? Und du merkst eben, dass jeder darauf bedacht ist, möglichst gut ausgestattet zu sein, um das vor ihm Liegende möglichst, ja, gut abzuabsolvieren.
Hast du dann Druck, dass du irgendwas vergisst, was die Gruppe affektiert? Was die Gruppe aufhält oder negativ beeinflusst?
Ja, weil, also bei uns ging es jetzt gar nicht, dass jemand zurückgeblieben wäre, weil du musstest, also wir haben dann nach der Gurtrast wurde immer so alle Stunde, glaube ich, dann gerastet, also trinken, essen oder so. Aber du merkst wirklich, dass jeder bedacht ist, so bloß an alles denken. Also ist mein Schuh richtig gebunden, sitzt meine Kleidung richtig, habe ich Zugriff auf alles, weil klar, du kannst mal kurz stehen beim Rucksack ab und wenn du einen Riegel oder ein Gel brauchst oder irgendwas. Aber du kannst die Gruppe jetzt halt nicht lange aufhalten. Und das passiert dann immer wieder. Kann ja auch sein, dass sich mal jemand verletzt, dann bleiben Leute zurück und dann kommen die nach. Aber keiner möchte derjenige sein. Ne? Und ich kann mir das schon auch gut vorstellen. Und wenn du das jetzt so beschreibst, was ist das für ein Gefühl? Also den Radfahrer, den du beschrieben hast, der dann über die Kuppe geht, also dem ist das ja auch, ja, ich will nicht sagen peinlich, aber natürlich ist es der Worst
Mit
Case.
Sicherheit,
Also
ja.
was stimmt denn mit mir nicht? Und was für ein interessanter Effekt einsetzt. Also für ihn die Form der Dankbarkeit, die er empfindet, dass ihr da anhaltet, ihm noch was gebt und er jetzt für sich irgendwie geklärt hat, ah, Salztabletten. Never heard of that, aber jetzt weiß ich's. Und aber auch euch gibt es ja irgendwie auch also ich meine, die Leute sehen dich jetzt nicht, aber du lächelst, während du das erzählst. Das ist ja auch ein schönes Gefühl, jemandem, ich will nicht sagen, aus der Patsche zu helfen, aber etwas abzugeben, was jemand anderer offenbar gerade braucht.
Ja, allein schon, also das, okay, er schafft es halt jetzt wenigstens wieder ins Ziel und ich komme für sicher nur einigermaßen gut heim. Und auf der anderen Seite vielleicht auch irgendwie, okay, du gibst dem halt irgendwo wieder ein Stück weit Wissen, Know-how mit anscheinend, weil er von Thema Salz, Natrium, Kalium anscheinend jetzt noch nicht viel gehört hat. Und da echt überrascht war so, hey, wer zur Hölle hat Salztabletten dabei? Ja, wenn ich 250 Kilometer im Plan habe und glaube ich, ist dann schon ambitioniert auch. Das habe ich ja einmal gemacht, das dauert halt dann 7 Stunden, aber bist du halt total ausgenockt. Also musst du halt irgendwie an Salztabletten oder nicht nur an Kohlenhydrate und Flüssigkeit denken, sondern an ein bisschen mehr vielleicht. Aber ja, es ist definitiv ein gutes Gefühl, wenn du sagst, du kannst halt irgendjemand weiterhelfen. Und ich glaube, das ist also der Grund, warum wir beide das machen, warum wir es machen. Weil du ja in gewisser Art und Weise immer irgendwen an der Straße abholen kannst und sagst, hey, also jetzt verbildlicht, irgendjemand an der Hand nimmst und sagst, hey, ich habe eine Lösung für dich und ich helfe dir, wie du da ans Ziel halt kommst. Was auch immer das dann ist, ist jetzt bei uns ein bisschen teils unterschiedlicher Kontext, aber so im Großen und Ganzen schon ähnlich und gleich zum Setzen.
Also ich würde da, wie gesagt, beim nächsten Mal gerne noch etwas detaillierter zu machen, weil oder detaillierter noch einsteigen, weil ich glaube, dass völlig unterschätzt wird, dass wenn du ein Projekt gemeinsam bestreitest als Team oder als Squad oder als Gemeinschaft, wie auch immer man das nennen will, sich nochmal völlig andere Kräfte entfalten, auf die jeder wiederum zugreift. Also in so einer sozialen Gemeinschaft ist es ja so, dass jeder etwas hat und der Gruppe zur Verfügung stellt, also wenn er es denn möchte. Und somit, du gibst einen Teil rein und wenn die Gruppe aus 10 Leuten besteht, kriegst du halt 10 raus, was eigentlich geil ist. Also du musst
Ich
nur.
könnte jetzt gerade voll drauf einsteigen. Also ich wär ready für das Thema.
Ja,
Wir können es aber gerne nächste Woche machen. Also es ist mir wurscht, ich bin da flexibel offen.
Also können wir auch gerne jetzt schon machen. Also, und ich merke da, oder wir machen dann nächstes Mal noch einen zweiten Teil, weil ich gerne noch ein paar Studien mitbringen würde, die sicherlich sehr
Dann
spannend sind.
machen wir es gleich nächste Woche. Dann lass
Ja.
uns das nächste Woche. Ich
Ja.
muss mir aber nur nebenbei schon mal was notieren.
So,
Und
und was ich halt, also klar, wir sind jetzt gerade beim Thema Bundeswehr, und die Parallelen zum Triathlon sind jetzt augenscheinlich nicht so groß und doch sind sie es dann auch wieder. Viele haben ja so gesagt, hey, sag mal, warum machst du das eigentlich? Und ja, wir haben irgendwie eine Zeitenwende und die Situation ist anders, als wir uns es vielleicht noch vor 5 Jahren gewünscht hätten. Ich bin an der Führungsakademie und tue dort etwas, wo ich mir überlegt habe, wie kann ich mein Wissen und meine Erfahrung der Bundeswehr zur Verfügung stellen, bestmöglich. Und das kann ich an der Führungsakademie eben, weil ich da für das tätig bin, was ich eben im Privaten auch mache. Und dann bin ich immer wieder in positiver Weise überrascht, was solche militärischen, ich will gar nicht sagen Operationen, sondern vielleicht solche militärischen Lehrgänge oder solche, solche Reisen mit dir machen und auch mit deinem Gegenüber machen, weil du bist da mit einer Gruppe von Leuten unterwegs und jeder hat irgendwas, was der andere nicht hat oder gerne hätte, sei es Verpflegung, sei es Ideen. Es gibt Leute, die plötzlich dann anfangen, Witze zu erzählen oder lustig zu werden oder so. Wir waren dann auf einem Gipfelkreuz so und dann meinte der eine so, hey Leute, wir müssen echt, ihr wisst ja, ne, Todeszone und so, ist wie bei Mount Everest, müssen jetzt langsam wieder absteigen ins Basecamp, weil sonst wir haben keine Sauerstoffflaschen dabei so. Und ja, das ist jetzt irgendwie nicht, also ja, haha, witzig, aber du merkst, dass das halt einfach so eine gewisse Fluffigkeit wieder in den Gesamtkontext bringt so, ne? Und das, ja, also ich glaube, dass die Kraft im Wir einfach unvorstellbar groß ist und das oft vielen gar nicht bewusst ist.
Ja, ich habe dir gerade schon Notizen durchgeschickt oder
Ja.
eine Notiz, bloß als Reminder, dass ich nächste Woche ja dran denke,
Ja.
beziehungsweise in 2 Wochen.
Weil
Ja, ist spannend und ja,
was ich
gibt
ja
es viel.
ursprünglich nämlich sagen wollte, war, dass, also bevor wir kurz gesprochen haben vor der Folge, ich bin ja unfreiwillig natürlich auf Insta werden mir dann irgendwelche Leute vorgeschlagen, die natürlich auch in Rot gestartet sind oder in Hamburg oder in Frankfurt oder wo auch immer. Und ich gerade wieder einen gesehen habe, der ernsthaft also ein wirklich hochdramatisches Video gemacht hat. Er würde jetzt mit Ironman und Triathlon aufhören. Weil ich glaube, die Vorbereitung auf Frankfurt war es oder so, das hätte ihm die Lebensfreude geraubt und das möchte er nicht. Und er hätte entschieden, dass jetzt ist Schluss und ich glaube, er musste in Frankfurt aufgeben. Ich weiß nicht, wegen irgendwas. Ich kriege es auch gar nicht mehr zusammen. Aber wenn ich das schon höre, das hat mir die Lebensfreude geraubt. Und weil er ist dann 4 Stunden Rolle gefahren und so, und dann habe ich nur so gedacht,
Selber schuld.
bitte, what? Du bist 4 Stunden Rolle. Ich bin in meinem Leben noch nicht 4 Stunden Rolle gefahren. Ich werde es auch nicht tun. Und ich hätte jetzt auch spontan nicht die Idee oder ich wüsste nicht, warum ich es tun müsste oder sollte. Ja. Und ich glaube, also ich bin ja nun auch tendenziell ein Alleintrainierer und ich habe diese Woche im Gebirge wirklich echt auch genossen, weil du als Teil einer Gemeinschaft dich auch, ich will nicht sagen ausruhen kannst, aber du fühlst dich halt einfach anders, als wenn du immer alles alleine machst.
Definitiv, auf jeden Fall. Ich würde einen harten Break machen, Fabian, bevor
Ja.
wir da jetzt einen Themenswitch
Ja.
hinlegen. Ich würde dir die 5 Fragen an den Kopf werfen.
Jetzt schon,
Mal so,
okay,
ja
ja.
klar, mal so zwischendurch, guter Break jetzt und dann starten wir rein ins andere Thema. Da darfst du
Gerne.
gerne dann einleiten. Was war die schwierigste Phase deines Lebens, die dich rückblickend zu dem Menschen gemacht hat, der du heute bist?
Oh, ich glaube, das war mein Studium, als ich VWL studiert habe und relativ schnell gemerkt habe, 99 angefangen. Ich habe Vordiplom in Hamburg gemacht und bin dann nach Freiburg gewechselt und habe relativ schnell gemerkt, dass das eigentlich nicht mein Ding ist. Also im Sinne von, ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie als volkswirtschaftlicher Analyst oder so zu arbeiten oder so einen klassischen Job zu machen, den man als Ökonom macht. Und trotzdem irgendwie, also als ich nach Freiburg kam, hatte ich von nichts eine Ahnung. Das war so anspruchsvoll, dieses Studium zu Ende zu bringen, obwohl ich wusste, dass ich da nichts mitmache, aber darauf vertraut habe, dass etwas Positives daraus erwachsen wird. Ja, so. Das hat mich, glaube ich, zu dem gemacht, der ich heute bin.
Sehr gut. Hattest du früher eine Überzeugung oder eine Ansicht, wo du mittlerweile sagst, da lag ich früher komplett falsch?
Ja, also ich beispielsweise, was das Thema Leistung angeht, also ich war auch im Sportunterricht immer leistungsgetrieben. So, ich bin immer angetreten, ich will eine Ehrenurkunde, ich will die schnellste 1000-Meter-Zeit haben. Und ich konnte damals nicht einfach auch mal Sachen so machen. Und mittlerweile trainiere ich ja auch oft ohne Uhr oder jedenfalls ohne Uhr im Hintergrund im Sinne von, ich will wissen, wie schnell es war, sondern ich habe einfach die Strecke erfasst, damit ich weiß, wann ich wo gefahren bin. Aber dieses Mindset zu Training muss immer hart und anstrengend sein, so nö, manchmal, ich fahre auch einfach nur so durch die Gegend. Das wäre, glaube ich, früher so gar nicht gegangen.
Ja, verstehe. Thema geht vielleicht auch ein bisschen in die heutige Zeit mit dem Social Media Game. Ist ja alles immer schön und alles gut und toll und bei jedem läuft's. Am Ende von Tag schaut es bei jedem, ich würde mal sagen, ähnlich aus. Jeder hat seine Probleme, jeder hat vielleicht auch seine eigenen Zweifel. Was waren so deine, vielleicht auch deine letzten Zweifel, die du gehabt hast und die du dir jetzt erinnern kannst?
Also, ach, da gibt es, glaube ich, viele, was so jetzt auch die Firma angeht, als ich die oder als wir die gegründet haben. Mittlerweile führe ich sie ja alleine, die Firma. Da gibt es immer wieder Zweifel, so bist du in der richtigen Richtung oder bist du auf dem richtigen Gleis, machst du das Richtige, müsstest du mehr machen. Nur um anzuknüpfen an das, was du gerade gesagt hast, ich glaube, während ich VWL studiert habe, hatte ich einfach, also ging es mir insgesamt nicht gut, weil mich das auch alles sehr, sehr überfordert hat, das Studium. Und ich hatte zu der Zeit einfach gar keine Kraft und auch keine Kapazität mehr, Triathlon zu machen. Also in den Jahren 2001 bis 2005 habe ich, glaube ich, gar keine Triathlons gemacht. Und da hatte ich schon Zweifel, ob das nochmal wieder zurückkommt in mein Leben. Alle haben dann immer gesagt, ja, und du musst auch mal einen Ironman machen und so. Und ich hätte, ey, ich bin froh, wenn ich hier eine Sprintdistanz so mache, dass ich da irgendwie nicht 1000 Tode sterbe, weil ich irgendwie tagtäglich unter Druck bin wegen meines Studiums. Und da hatte ich schon Zweifel, ob dieser Wunsch wieder Wirklichkeit wird. So werde ich wieder Triathlet sein.
Spannend, weil 2001 bis 2005, da habe ich gefühlt nur in die Windel geschissen. Ich bin zu viel eingeschult worden.
Ja.
Also sieh mal, was
Ja.
du damals schon erlebt hast und
Ja.
welchen Lebenszyklus ich gerade da war. Also wirklich spannend, das jetzt einfach mal so ein bisschen gegenüber zum Setzen, was du dir damals Gedanken gemacht hast, wo ich nur keine Sorgen im Leben kannte oder vielleicht einfach nur das, ob es mir das Essen jetzt abends schmeckt oder nicht. Das war vielleicht die Sorge.
Ja.
Definitiv interessant. Was glaubst du, sehen Menschen in dir, das du selbst oftmals sogar nicht wahrnimmst?
Da was Menschen in mir sehen, was ich nicht wahrnehme, ja, ich glaube, das ist schon so mein Anspruch, mein Qualitätsanspruch. Also ich denke ja manchmal, wenn ich Veranstaltungen mache, Vorlesungen oder auch Trainings, Workshops oder so, oder auch manchmal im 1:1 mit Leuten arbeite, dann habe ich ja immer einen gewissen Anspruch, was ich hineingeben möchte. Und ich denke, dass es manchmal gar nicht durchdacht ist. Und andere wiederum sagen so, boah, das ist aber schon ganz schön anspruchsvoll. Und ich denke dann immer so, hä? Nein, das ist jetzt, ich habe, hey, das war jetzt, ihr müsst entschuldigen, ich bin noch gar nicht fertig gewesen. So, ja. Also.
Ja, das glaube ich, kann ich ganz gut unterschreiben. So. Wenn du deinem 20-jährigen Ich, also jetzt gehen wir vielleicht nochmal so in die Studienzeit zurück,
Ja.
einen Rat geben dürftest, was wäre das und warum?
Also ich glaube, dass ich
Das stelle ich immer wieder fest, dass du Dinge im Leben nur bedingt, also wenn ich es ganz überspitzt formuliere, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass ich auf fast nichts Einfluss habe. Also Dinge kommen so. Das heißt nicht, dass ich mich in die Ecke setzen soll und darauf warte, dass das Leben passiert, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Dinge ohne mein Zutun passieren. So, also du, wenn du ein Projekt anfängst, dann vertraue einfach darauf, dass die Kontinuität dich irgendwo an das Ziel bringt oder dir irgendwann eine Ausfahrt aufzeigt, wo es dann vielleicht heißt, Mensch, musst du jetzt nicht zu Ende machen, mach es doch lieber so. Und ich glaube, dass ich im wahrsten Sinne des Wortes als 20-Jähriger sehr verbissen war. Ich habe einige abgestorbene Zähne gehabt im Studium. Und ich glaube, im Nachgang damals, das war Anfang der 2000er, da fing das mit diesen Schienen, glaube ich, gerade erst an. Aber das hat mir nie ein Arzt gesagt. Erst später ist mir klar geworden, dass ich, glaube ich, einfach so doll immer mit dem Kiefer aufeinander gebissen habe, dass mir einige Zähne abgestorben sind. Eine Kommilitonin meinte mal zu mir, oh, meinte sie mal zu meiner damaligen Freundin, bei Fabian sieht man immer gleich, wenn er angespannt ist, weil dann sieht man so ganz leicht die Kieferknochen raus, gehen so ein bisschen raus. Und das stimmt auch.
Die
Und ich
Jolene,
glaube,
ja.
bitte? Ja, genau.
Die Jolene.
Ja, und ich glaube, heute würde ich meinem 20-jährigen Ich sagen, also nicht als Anweisung, sondern als, hey, versuch doch einfach mal in eine stärkere Gelassenheit und in ein stärkeres Vertrauen zu gehen, dass das, was du angefangen hast, auch ein positives Ende nehmen wird mit der Energie, die du da reingibst.
Ja, und ich glaube, das kannst du eins zu eins auf dem Sport umwünschen. Also jetzt können wir vielleicht noch ganz kurz ausführen. Das ist eh die fünfte Frage schon gewesen. Du hast jetzt auch nochmal ganz einen wichtigen Punkt ergänzt dann in deiner Ausführung jetzt gerade, weil vielleicht hätte man irgendwie glauben können, so ja, vertrau darauf, es wird schon alles gut so ungefähr und es kommt, wie es kommt, du kannst es nicht beeinflussen. Ist ja im Endeffekt so, aber du musst ja trotzdem deinen Weg halt gehen und an deinem Weg auch irgendwo in gewisser Weise festhalten, vielleicht mal nachjustieren, definitiv. Aber ganz alleine zufliegen wird es dann nicht und das ist ja im Sport ähnlich. Also du musst schon was tun dafür. Aber vertrau drauf und es wird irgendwo Rückschläge geben und sieh es nicht so verbissen, wenn es mal nicht so läuft. Und das ist im Sport, finde ich, ja genauso.
Und das würde mich interessieren, wie du das siehst. Was machst du mit deinen Athleten? Weil, also meine Credo wäre ja, vertrau darauf, dass am Ende etwas Positives bei rauskommt. Das heißt ja nicht, dass nicht auch mal ein Rennen dabei ist, was du vielleicht nicht finishst oder dass du ein Rennen gar nicht erst machen kannst. Nur das, was du hineingibst, hat ja irgendwo einen Outcome. Also das Training, das, was du körperlich trainierst, aber vielleicht auch mental trainierst oder was du ausdauermäßig oder kraftmäßig, das hat ja irgendwo einen Outcome, selbst wenn man das jetzt nicht direkt im Rennen sieht. Wie gibst du das deinen Athleten weiter?
Eins zu eins ähnlich, also eins zu eins gleich, nicht eins zu eins ähnlich, aber am Ende vom Tag ist es ja schon so, dass wir immer irgendwo Rückschläge haben, dass wir nie einen linearen Progress haben. Und was ich halt immer weitergebe, ist auch das Thema, das habe ich letztes Mal Copy and Paste weitergeschickt, auch mit der Info, dass es gerade Copy and Paste ist, weil ich das gerade an zwei, drei Athleten zeitgleich das Gleiche schreiben hätte können. Und da ging es im Endeffekt darum, dass wir einfach mal rauszoomen aus dem Kosmos, aus dem einen Tag, aus dem einen Moment, aus der einen Einheit, sondern mal rausgehen in das große Ganze. Okay, du trainierst seit 3 Jahren jetzt beispielsweise im Triathlon und von wo kommst du und wo stehst du halt jetzt? Wenn ich aber nur die eine Einheit bewerte, in der es vielleicht gerade nicht gelaufen ist, im Wasser zum Beispiel, ja, da kann ich jetzt nicht viel bewerten und da werde ich immer irgendwo mental strugglen und werde immer meine Zweifler haben, weil es gibt viele Einheiten, die einfach nicht so 100% gut laufen oder nicht besser laufen als die vorherige, sondern es geht doch darum, okay, wo stehe ich heute und wo stand ich vor 3 Jahren oder vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren vielleicht und dann zum sagen, hey, der Weg, wenn ich den jetzt mal anschaue, der hat zwar Höhen und Tiefen, der ist irgendwo mal nicht linear verlaufen, aber ich bin mittlerweile auf einem ganz anderen Level. Meine Schwimmperformance ist ganz anders. Ich fühle mich viel wohler, ich fühle mich sicherer im Wasser. Dann habe ich schon ganz, ganz viel gewonnen. Und das vergessen wir Sportler, finde ich, ganz oft, weil wir uns immer in dem, ist ja gut, wenn wir im Hier und Jetzt leben, aber weil wir halt immer den einen Moment auch bewerten und da alles drauf anlegen und sagen, okay, das war jetzt gut oder es läuft halt überhaupt nicht gut. Aber einfach darauf zum Vertrauen, okay, die eine Scheißeinheit, die gehört halt auch dazu. Und da muss ich jetzt durch, das ist halt so. Oder ich gehe früher aus dem Wasser raus, ist auch völlig legitim. Aber im Nachgang zum sagen, ja, es hat halt nicht gepasst aus diversen Gründen. Ich lerne draus, mach's das nächste Mal besser, wenn es was zum Bessermachen gibt. Oder ich eruiere, okay, warum ist im Wasser nicht gut gelaufen? Ja, weil ich Stress auf der Arbeit gehabt habe und mein Kopf vielleicht nur in der Arbeit gehängt ist und ich da die Einheit nicht frei gestalten habe können.
Und das ist wirklich, wie du das gerade sagst, ne, dieses Rauszoomen und zu schauen, so wo bin ich eigentlich gewesen und wo bin ich jetzt? Und ich glaube, die schlechte Nachricht ist, dass antrainierte Kapazität oder Wirksamkeit natürlich immer ruckzuck flöten geht. Also im Sinne von, ne, hast keine Ahnung, eine Verletzung und trainierst 2 Monate nicht und dann sind viele Sachen schon weg. Ja, das stimmt. Und die positive Nachricht ist aber, dass du eben nicht immer bei Null wieder anfängst, sondern manchmal braucht es ja einfach nur, keep the ball rolling, ein bisschen Practice. So, ne, ich sage ja auch immer, you are what you practice. Also das, was du regelmäßig machst. Ne, und nimm dir nicht vor, irgendwie jeden Tag 3 Stunden zu trainieren, sondern nimm dir einfach vor, jede Woche ein bisschen was zu machen. So. Und ich glaube dann, wie du sagst, ist es ja ganz geil, wenn du auf das blickst, was du geworden bist. Und das ist eben auch nicht, also das geht ja auch nicht weg von heute auf morgen.
Definitiv. Und ich habe mal mit einer Athletin, ging es darum, so, hey, was macht sie im Marathon? Also es ging um einen Ironman oder einen Challenge Root. Wie gestaltet ihr euer Mindset in so einem abschließenden Marathon? Und ich habe gesagt, so, ja, ich nehme halt irgendwo markante Punkte. Jetzt in Rot zum Beispiel erste Wende, zweite Wendepunkt, dann nach Rot rein, dann Büchenbach oben. So Step by Step irgendwie ranhangeln und so Zwischenziele setzen. Und manche machen das vielleicht noch kleiner, sagen Kilometer für Kilometer, das wäre für mich jetzt nichts, da würde ich sagen, boah, das vergeht ja gar nicht. Und so macht es halt jeder anders. Und sie kam daher und sagt, ja, ich schaue halt einfach, was ich jetzt schon geschafft habe. Ich bin ja schon 3,8 geschwommen, schon 180 Rad gefahren und jetzt habe ich schon 10 Kilometer in die Beine. Also eigentlich auf den Gesamtkosmos gesehen, von der Einheit oder von dem Rennen, habe ich das meiste eigentlich schon. Und das finde ich ist eigentlich eine sehr, sehr interessante Sichtweise, dann auch wieder zum Schauen, was habe ich schon geschafft? Weil das ist ja nur positiv. Also das habe ich ja schon erledigt. Das kann ich mir nicht einmal negativ auslegen. Was kommt noch vor mir? Das kann ich mir immer negativ auslegen. So, oh,
Ja.
es ist ja noch 10 Kilometer oder noch ein Anstieg oder noch irgendwas. Das konnte ich immer negativ konnotieren, aber das, was ich ja schon geschafft habe, das fällt mir ganz, ganz schwer, das überhaupt negativ zu konnotieren.
Ja, ist ein geiler Punkt. Also, was hab ich schon geschafft? Und bei mir war das, um nochmal auf die Gebirgsreise zurückzukehren, ich weiß noch, wie wir da diesen Schrecksattel Reiteralp, ist das, glaube ich, hoch sind. Und wie ich am Anfang dachte, so, boah, ist das. Da zieht es aber ganz schön dunkel rein, so guck dich so nach oben, zieht es aber ganz schön dunkel rein, bis ich gemerkt habe, dass das die Felswand ist. Und ich dann so, wo müssen wir eigentlich hin? Ja, da oben. So, und du stehst halt vor so einer Wand und denkst so, ey, krass, da soll ich jetzt hoch. Und für mich war das, und guten Wanderer würde sagen, Fabian, beraubst du dich der ganzen schönen Erfahrung. Ich gucke dann wirklich fast die ganze Zeit vor mir auf den Boden. Also zum einen, um sicher zu treten, aber je mehr du nach vorne guckst, desto weniger, also vor dich hinguckst, desto weniger bist du damit beschäftigt, auf wie viel habe ich schon und wie viel muss ich noch. So, und irgendwann denkst du, ach krass, ich bin ja schon da. So, habe ich jetzt gar nicht so gemerkt. Aber wenn du die ganze Zeit an dieser Wand hochguckst, dann, das ist so wie, glaube ich, wenn du auf einer digitalen Anzeige, ich muss jetzt einen Marathon laufen, es sind jetzt noch 41,9, 41,895 und so weiter, dann nimmt das ja nie ein Ende.
Definitiv, oder wenn du in Rot am Kanal nach vorne schaust,
Ja.
ja, dann biegt sich der Kanal leicht nach links. Dann
Oh.
denkst du, okay, da laufe ich jetzt da rum und dann sehe ich die Wende. Dann läufst du da rum, dann biegt sich der Kanal in 5 Kilometer wieder leicht nach rechts. Dann denkst du, ich sehe die Wende immer noch nicht
Und
und ich muss das wieder zurück. Also es ist wild.
dabei ist die Laufstrecke in Rot ja schon durch Büchenbach. Früher war sie ja, ich bin ja noch 2016 das Jahr gelaufen, wo es noch die alte Laufstrecke war, wo du das Gefühl hattest, das nimmt ja überhaupt gar kein Ende mehr und der Kanal ist heiß und die Hitze steht und so und. Ja, ich finde das einen sehr wichtigen Punkt, so sich zu überlegen, wie gehe ich eigentlich, also da sind wir wieder beim Angebot an mich selbst, wie gehe ich eigentlich mit einer großen Herausforderung um? Und das habe ich auch bei der Bundeswehr gemerkt, wie jeder für sich natürlich so ein Commitment abgibt. So, hey, ich will das jetzt auch schaffen und ich will das gut schaffen. Ich will hier nicht der Letzte sein, ich will nicht die Leuten auf der Zeit rumstehen, so nach dem Motto, alle müssen warten. Und ich glaube, so macht es ja jeder beim Ironman auch. Also überhaupt mal mental abzustecken, was liegt jetzt eigentlich vor mir, wo stehe ich und wo muss ich noch hin?
Auf jeden Fall. Wir haben uns immer viel zum Erzählen. Wir sind, glaube ich, wie so ein Radstuhl, die jetzt Kaffee trinken könnten. Ich habe meinen Kaffee nebenbei. Verliert aber ein bisschen den Pfad, Fabian. Wo wollten wir eigentlich
Wir
hin?
wollten
Ich
eigentlich hin.
wollte mit den 5 Fragen einen kurzen Break einleiten, dass wir leichter in den neuen kommen.
Ja, wir wollten eigentlich dahin, dass ich mit dir heute mal kurz das Thema anleuchten wollte. Kann man Dinge, die einem sehr eindrucksvoll waren, also insbesondere Rennen, lässt sich so etwas wiederholen? Weil ich immer wieder höre, dass Athleten so sagen, so ja, das war so ein cooles Rennen, ich möchte das nochmal erleben, so, oder ich hatte dieses Gefühl und ach, das war so geil, ich will das nochmal erleben, oder ich will das vielleicht sogar toppen. Und ich habe mich lange damit beschäftigt, kann man Dinge eigentlich wirklich wiederholen? Und ich bin, Spoiler Alert, zu dem Schluss gekommen, dass natürlich kannst du das versuchen oder du kannst dir selber das Angebot machen, aber letztlich lassen sich Dinge nicht wiederholen. Der Knotenpunkt oder der Stempel in Raum und Zeit ist da, wo er ist, und eben der neue Stempel wird ein anderer sein als der, den du mal abgedrückt hast oder abgelegt hast.
Also würdest du es mit Nein beantworten? Kann man es wiederholen?
Ich glaube, dass, weil das Geile ist ja, dass du möchtest es ja
Ja oder nein?
wiederholen. Du kannst es nicht wiederholen. Nein, du kannst es nicht wiederholen.
Okay.
Du kannst es nicht
Gehe
wiederholen,
ich mit? Ja.
weil du möchtest ja genau das Gleiche, weil das natürlich so positiv war. So. Aber jeder Versuch wird in einer anderen Konstellation dann enden. Und du wirst vielleicht etwas anderes erleben, was vielleicht anders gut ist. So. Aber ich weiß noch, wie Timo Bracht hat irgendwie auch noch mal gesagt, als er das letzte Mal in Rot gestartet ist, noch einmal Gänsehaut. Klar, gut, Gänsehaut kannst du noch mal erzeugen, aber viele haben ja so eine spezielle Vorstellung davon, wie ein Rennen, ja, und dann wie ich aus dem im Wasser lief das schon so und so, und dann bin ich aufs Rad und dann habe ich eine schnelle Gruppe erwischt und so, und genauso möchte ich es nochmal haben, ja.
Genau, aber dann sagst du ja schon, eine Variable habe ich eine Gruppe erwischt. Ja, die gleiche Gruppe wird aber nicht zum gleichen Zeitpunkt wieder ein Jahr später da sein. Also dann sind andere Leute da, dann läuft das Ganze schon mal ganz, ganz anders. Und ich glaube auch, also ich gehe da voll mit, bin genauso der Meinung, es wirst du nicht wiederholen können. Du kannst vielleicht irgendwie mit Glück nur, mehr oder weniger Glück nur ein Ergebnis wiederholen, dass du sagst, okay, ich kriege die gleiche Zeit wieder oder schneller. Aber selbst da musst du ja sagen, sind es andere Bedingungen. Also 1:1 wiederholen kannst du es nicht. Und ich glaube auch, dass genau das löst ja die Emotionen aus, dass ich bestimmte Schwierigkeiten in der Vorbereitung hatte, bestimmte Emotionen durchlebt habe, bestimmte vielleicht auch Trainingslager gemacht habe. Und ich verbinde zum Beispiel auch mit verschiedenen Wettkämpfen, verbinde ich zum Beispiel unterschiedliche Musikbands. Also ich habe 2018, 19 zum Beispiel ganz, ganz viel Sum 41 angehört. Das ist was, was damals halt irgendwie in der Lebensphase, was ich viel gehört habe, und da verbinde ich halt auch zum Beispiel die Rennen. Und das ist ja Emotion. Wenn ich jetzt Sum 41 höre, dann, wow, krass, Road 2019, und da habe ich eine gewisse Relation dazu. Wie will ich das wieder gleichsetzen, sage ich jetzt einmal, weil ich werde nie das gleiche Leben haben, das, was ich 2019 gehabt habe. Da war ich damals im Studium. 2019, also das werde ich nie mehr irgendwie 1:1 gleich nachmachen können, und dann werde ich definitiv kläglich dran scheitern, werde super unzufrieden sein, wenn ich versuche, da irgendwie die Emotion wieder herbeizurufen oder irgendwie das Gleiche zu erleben, was ich damals erlebt habe.
Aber es ist geil, wie du das sagst, weil genauso geht es mir auch. Ich habe natürlich zu unterschiedlichen Rennen auch unterschiedliche Lieder, die ich manchmal irgendwie, sind die in meine Timeline geflutscht oder ich hatte irgendwas. Und ja, es ist, glaube ich, eine Versuchung zu glauben, wenn ich mit dem Lied und dam und so und das, dann stellt sich das ein. Und ich glaube, also für mich, es ist zum Scheitern verurteilt. Ich hatte beispielsweise, wenn ich in Schweden früher Urlaub gemacht hatte, hatte ich immer die Idee, wenn ich dort Sachen gegessen oder getrunken habe, also gerade gab da irgendwie so ein Apfelsider oder so, dann habe ich mir einfach Dosen mitgenommen nach Deutschland und gedacht, dann kannst du dir doch im Herbst trinken. Ja, vergiss es, Fabian. Das Zeug habe ich weggekippt, weil das überhaupt nicht geschmeckt hat. So. Und der Versuch, etwas zu wiederholen, ist einfach zum Scheitern verurteilt. Und also, ne, Ausgangspunkt war ja der so, ne, ich will dieses geile Gefühl wiederholen, ich will das nochmal haben. Und ich glaube, dass auch viele Leistungssportler, Profisportler davon getrieben sind. Die wollen halt dieses Gefühl, keine Ahnung, eine Etappe bei der Tour de France gewonnen zu haben, ein Rennen angeführt zu haben oder gewonnen zu haben. Die wollen es wiederholen und stellen dann fest, dass das aber so ein komplexes Konstrukt ist aus Gefühlen, Gedanken, Verkörperung und sich im Zweifel das, was du suchst, eben nicht einstellt. Ich weiß, da haben wir schon mal eine Folge zu gemacht. Und mein Plädoyer ist eben immer, gib jedem Rennen die Chance, den Stempel sozusagen in dein Erlebnisbuch zu machen, der dafür vorgesehen ist und nicht den du gerne hättest.
Es wird jedes Rennen anders sein und natürlich streben wir irgendwo immer nach dem besten und dem höchsten, positivsten Gefühl, was wir irgendwie herbeirufen können, aber es wird sich nicht einstellen, vor allem wenn wir aktiv danach suchen. Und ich persönlich bin eher dann immer so, dass ich das hinterher realisiere, wie schön das eigentlich war. Zum Beispiel ein Urlaub ist währenddessen ist cool, macht Spaß, ist nice. Und dann irgendwie ein paar Wochen später, wenn sich die Eindrücke mal setzen und wenn ich das alles mal irgendwie relativiert habe und vielleicht auch wieder einen Gegenpol mit dem Alltag geschaffen habe, realisiere ich eigentlich, wie schön die Zeit war. Und das Ganze aber halt genauso jetzt auf Rennen zum Beispiel 2024 habe ich im Moment gar nicht so krass erlebt, wie ich es jetzt im Nachgang erlebe, meine sportliche Saison, wie gut die eigentlich gelaufen ist. Also ich weiß nicht, ob damals im Winter war ich auf Teneriffa, da einfach wirklich so eine übelst schöne Zeit gehabt, weil ich, wer auf Teneriffa schon mal Radl gefahren ist, der weiß warum. Wenn du Berge fahren willst und kannst, dann macht Teneriffa einfach unglaublich viel Spaß. Ich habe damals in Porto de la Cruz gewohnt, also auf der, sag ich mal, Nordwestseite, Nordwestküste. Für mich einfach echt eine schöne Stadt. Laufen war Katastrophe, weil es hügelig ist, aber ich habe meine Longruns auf der Bank gemacht. Das hat irgendwie Spaß gemacht, geprägt. Es war irgendwie auch so was Einschneidendes, weil, also positiv gesehen, aber weil da war immer eine Community da. Und da sind wir schon wieder beim Thema von vorher. Da waren Schweizer Speerwerfer und Diskus und Kugelstoßer da, da waren Hürdenläufer da. Also war alles Mögliche vertreten und du drehst da deine Longrun-Runden und hast auch da wieder so einen gewissen Austausch mit anderen Athleten, was eigentlich ziemlich witzig und interessant war. Und komischerweise waren jede Woche gefühlt die gleichen Athleten da. Und das ist was, wo ich sage, das kann ich nie mehr so herbeirufen. War mir in dem Moment gar nicht so bewusst. Da habe ich vielleicht eher so drüber aufgeregt, ja, ich würde gerne einen Longrun irgendwo in Deutschland machen bei milden Temperaturen und hier in meinen wellig flachen Gefilden an der Donau entlang, wie auch immer. Sondern da haben wir eher so drüber aufgeregt, was habe ich nicht. Und im Nachgang, wenn ich zurückschaue, denke ich mir, es war so eine geile Zeit, weil das Radlfahren war ein Traum. Du fährst auf die Hochebene auf 2300 Meter. Es ist wie eine Mondlandschaft. Es ist wirklich wunderschön. Und da zu dem Zeitpunkt haben wir gedacht, ja, die Form ist gut, es läuft alles. Und hätte nie gedacht, dass die zu dem Zeitpunkt schon so gut ist. Also St. Pölten lief ja dann überragend. Und das war dann schon so das erste Mal, wo ich halt auch nach außen gezoomt, rauszoomt habe und dann realisiert habe, was eigentlich gerade abläuft und was eigentlich gerade möglich ist. Und da haben wir dann angefangen, so, ja, vielleicht aus dem 8 Stunden 30 Projekt können wir vielleicht doch eher so Richtung 8:20 oder vielleicht 8:15 gehen, bis wir dann ja auch realisiert haben, okay, es läuft so gut, dass 8:15 an sich mehr als realistisch ist. Und das war rückblickend einfach eine brutal geile Zeit.
Und das finde ich, also bei mir, wenn ich so durchblätter, also ein Rennen bietet sich ja so da, mir da, wie es sich mir da bietet, so. Und ich habe schon Regenrennen gehabt und Rennen mit Kälte. Ich war mal in Dublin, habe gerade meine Badekappe wieder in den Händen gehabt, wo es kein Einschwimmen gab, kein Einschwimmen. War einfach nicht möglich, hatten die Veranstalter nicht vorgesehen. Und das Wasser hatte irgendwie 15 Grad oder so. Und mach mal eine Mitteldistanz mit ohne Wasserkontakt. Also du ziehst dir nur den Neo an, hast keinen Nullkontakt zum Wasser und schwimmst dann 1,9, wahnsinnig, das waren irgendwie 2,3 oder so. Die Schwimmstrecke war auch falsch vermessen. Du schwimmst dann einfach 2 Kilometer im 15 Grad kalten Wasser, Alter. So, und aber das ist, ich muss ja gerade selber lächeln, wo ich drüber nachdenke. Das sind halt einfach ja, schöne Erlebnisse. Und ich glaube eben, dass so dieser Wunsch, ein Rennen zu wiederholen, nicht funktioniert oder etwas zu wiederholen nicht funktioniert. Und deshalb versuche ich immer, Rennen und du ja wahrscheinlich auch, mach das draus, was ich dir da offenbart.
Und es ist ja auch ganz, ganz schwer kalkulierbar, so ein Rennen. Also jetzt hast du mit Sicherheit mehr Triathlon-Erfahrung als ich. Aber die Wettkämpfe, wenn wir mal zurückschauen, wie gleich waren, also gab es Wettkämpfe, die gleich waren, wo du sagst, ja, da ist mir das Gleiche passiert und es war gleich und es war kalkulierbar. Ich behaupte nicht. Also.
Wobei, doch, ich glaube, das ist, also, und ich mache auch gleich den Schnitt. Ich habe schon Rennen erlebt, die sehr identisch waren und an die kann ich mich eigentlich gar nicht erinnern und die waren auch total unspektakulär. Ich habe mich während des Rennens auch nicht besonders gut gefühlt. Das waren eher so Trainingseinheiten, weißt du, wo alles so, Spannend ist es ja eigentlich erst, dass Dinge passieren, die du, ich bin mal bei mir Ortstriathlon, also da, wo ich groß geworden bin, in Büchen gestartet. Und ich war so nervös irgendwie, dass ich losgeschwommen bin und gemerkt habe, dass ich meine Schwimmbrille noch oben so auf der Kappe habe.
Ja, geil.
Weißt du? Ich bin so los und ich so, hä? Und ich weiß gar nicht, was ich dann gemacht habe. Ich glaube, dann bin ich erstmal 50 Meter geschwommen und habe die dann an der Wende schnell aufgesetzt. Du denkst dann ja in dem Augenblick, du hast jetzt 3 Minuten verloren,
Ja,
mindestens.
klar, Minimum.
So. Und ich denke so, was mache ich denn jetzt? Naja, du hältst jetzt an und setzt die Brille auf. Fertig. Also, ja.
Ach, spannend. Ja, aber im Endeffekt ist es ja oft so, dass die Wettkämpfe nicht gleich sind und auch nicht reproduzierbar sind. Also auch zu sagen, okay, ich hole mir jetzt da die gleiche Strategie und das allergleiche, den gleichen Ablauf wieder her, das funktioniert ja wirklich nur bedingt. Und dementsprechend wird es immer so sein, dass man dann enttäuscht sind, sobald man versuchen, das irgendwie perfektionistisch vorzubereiten, perfektionistisch dann irgendwie abzuliefern, dann werden wir immer enttäuscht sein. Und das hatte ich jetzt auch mit einem Athleten wieder. Am Ende vom Tag ist doch so, wir haben irgendwo einen perfekten Tag, den wir hochrechnen mit unseren Leistungen. Einfach nur plumpes Beispiel: Wir schwimmen eine Stunde, wir fahren 4 Stunden 45 Rad, dann sind wir bei 5 Stunden 45 und dann laufen dann 3 Stunden Marathon und dann sind wir bei 8 Stunden 45, also, oder habe ich richtig gerechnet, unter 9 Stunden definitiv machbar sein. Wenn man das mal so hochrechnet, die Einzeldisziplin und sagt, okay, das sind die einzelnen Leistungen, gut, das kriege ich hin. Aber wenn ich jetzt danach strebe und sage, ich will und muss das erreichen oder ich will das erreichen, dann sage ich, dann bist du zum Scheitern verurteilt, weil das sind jetzt oftmals die Berechnungen, die man, Hochrechnungen, die wir machen, die sind da immer irgendwo im Best Case. Das heißt, so mache ich zum Beispiel, ich sage, okay, ich weiß das und das kann ich jetzt ableisten. Kurz vorm Wettkampf und dann sage ich, da will ich jetzt maximal nah hinkommen. Und so war es ja bei uns auch. Wir haben damals im 8:15, 8:08:15 Projekt gemeinsam auch gesagt, wenn alles perfekt läuft, dann kommen wir mit 8:08 ins Ziel. Aber mir war ja bewusst, es wird nicht perfekt laufen. Und dann geht es ja darum, wie nah komme ich jetzt an meine 8 Stunden 8 hin. Und es waren halt 8 Minuten langsam, also bin ich ja bei 8:16 reinkommen. Und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, uns das zu verinnerlichen. Auch das können wir halt nicht reproduzieren und ich kann das halt nicht irgendwie eins zu eins ummünzen, was in der Theorie möglich ist. Ich muss halt immer schauen, okay, was kommen für äußere Einflüsse und die machen das im Endeffekt ja dann auch wieder so wertvoll und so emotional, das Rennen, weil ich genau weiß, hey, hier und da ist irgendwas nicht gut gelaufen oder habe ich eine falsche Entscheidung getroffen. Und dann weiche ich halt im Endeffekt von meiner angeblichen perfekten Zeit hört einfach ab.
Was ist das Fazit? Das Fazit ist,
Versuch's es gar nicht.
versuchst es, ja, gebe jedem Rennen die Chance, ein besonderes zu werden. Und zwar nicht, klar, du kannst auch sagen, gebe jedem Rennen die Chance, das Beste zu werden, aber gebe jedem Rennen die Chance, ein besonderes zu werden, ein sehr besonderes. So. Und
Und
ich
erwarte nicht das Gleiche.
erwarte nicht das Gleiche, ja, genau. So. Ich glaube, das ist einfacher als gesagt, als getan, weil ich glaube, wir alle sind natürlich manchmal so geflasht von irgendwelchen Schwimmzeiten, Radzeiten, auch Gefühlen beim Laufen, so, wow, dass ich will das nochmal erleben und dann kommt es dann doch anders. Und dann bist du auf der Jagd nach einer schnellen Schwimmzeit und dann wird der Radsplit plötzlich geil. Oder du bist irgendwie auf der Jagd nach einem fetten Radsplit und merkst beim Marathon, ey, geil, ist krass, hatte ich jetzt gar nicht erwartet, das ist so noch, also, ne?
Ja, und das Ähnliche ist ja mit den Zeiten ja auch. Also wenn ich jetzt, ich will jetzt den Rahmen gar nicht sprengen, aber am Ende vom Tag ist doch auch so, wenn ich sage, ich würde nochmal in Rot starten und ich will wieder die 8:16 knacken, sage ich, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich enttäuscht bin, wenn ich das wiederholen will, dieser immens hoch. Weil wer sagt, dass die Bedingungen ähnlich sind? Wer sagt, dass die Form, dass die Entscheidungen ähnlich gut sind, die ich da treffe, jede Sekunde lang? Und dann ist es eigentlich zum Scheitern verurteilt. Und da müssen wir uns irgendwo dann auch daran gewöhnen, dass es anders laufen wird und auch mit hoher Wahrscheinlichkeit anders laufen
Wird,
kann
ja.
oder andersrum anders laufen kann und mit hoher Wahrscheinlichkeit anders laufen wird. Und wir sind dann irgendwo an einem Punkt, wo wir vielleicht halt die Messlatte extrem hoch haben. Zum
Ja.
Beispiel, hey, das war ein perfektes Rennen und die Emotionen waren überragend und genauso will ich das wieder. Oder die Zeit ist überragend. Ja, aber es, wie gesagt, es ist nicht linear. Also es wird nicht ewig nach oben gehen. Es wird bescheidene Wettkämpfe geben. Und wenn ich Rot nochmal machen würde, kann es gut sein, dass ich mit 8:40 ins Ziel reinmarschiere und sage, war hoffentlich trotzdem ein geiler Tag. Ja, aber da darf man sich daran gewöhnen, dass das nicht immer irgendwie besser wird.
Und manchmal ist es eben auch so, für mich gibt es auch Rennen, das sind Rennen für meine eigenen Geschichtsbücher, die stehen da auch sehr gut und ich freue mich immer wieder und ich bin nicht gram, indem ich sage, ja, das hätte noch besser laufen können, sondern einfach, das war geil. So. Und ob es nochmal wiederkommt, weiß ich nicht. Ist es ja da, ich hab's ja. Wir werden die
Guter
nächste
Abschluss.
Folge zum Thema Team machen,
Ja.
also soziale Gemeinschaften. Das finde ich wichtig. Ich habe deine Notizen mir schon reingeladen und werde meine mal dazufügen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in 2 Wochen sehen zu dem Thema. Ich glaube, das wird richtig gut.
Definitiv. Ich freue mich drauf, wünsche euch noch eine erfolgreiche Woche und bis dahin, ciao.